Ja, dann möchte ich heute unser Thema noch eben ein bisschen enger in Verbindung bringen mit der Tempellegende, die sehr eng mit dem Ganzen verbunden ist. Und das ist ein Impuls, also Tempellegende, der ja dann eben weitergeht, Bedeutung hat für den Templerorden, der mit der Idee sehr stark verbunden ist. Und das trifft insofern genau unser Thema, weil es dort immer darum geht, diese Verbindung eigentlich dieser beiden Strömungen letztlich herzustellen. Bei der Tempellegende gibt es noch also eigentlich einen ziemlichen Konflikt zwischen den beiden Strömungen. Und der Templerorden ist einmal so der erste große Versuch, das wirklich zusammenzubringen, ist eben ganz offensichtlich auch noch nicht ganz gelungen, also zumindest nicht es langzeitig zu etablieren. Es ist dann dieser Impuls weitergegangen auf die Rosenkreuzer und in der Strömung geht es weiter. Aber was ist diese Tempellegende? Teilweise haben wir schon darüber gesprochen, es geht also darum, Zeit Salomos, es soll also der Tempel gebaut werden. Welche Bedeutung hat dieser Tempel? Es gibt in der Bibel mehrere interessante Stellen, die mit dem zusammenhängen. Das eine ist der Bau der Arche Noah. Die Arche Noah ist etwas, was auf den Gewässern fährt, auf dem Meer fährt. Damit ist aber gar nicht so sehr primär das äußere Meer gemeint, sondern es ist das Meer des Seelischen gemeint. Also das sturmbewegte Seelenmeer, das von den Trieben aufgepeitschte Meer. Das ist eigentlich gemeint und es ist die Arche Noah als ein Leibesgefäß eigentlich gedacht, das sozusagen die Fähigkeit hat, nicht unterzugehen in diesem Sturm der Triebe. Das heißt, es ist darin ein Bild eigentlich gegeben der Leiblichkeit, die entwickelt werden soll, um einmal dieses wild bewegte Astralische zu bezwingen und dadurch dem Ich die Chance zu geben, mit dem Ganzen fertig zu werden. Also, dass dieses Ich eben sicher in diesem Boot, in dieser Arche fahren kann, über das Meer des Seelischen. So ein ganz leiser Anklang ist ja zum Beispiel dieser, später im Neuen Testament sogar dieser Sturm am See Genezareth, wo die Jünger im Boot sind und wo der Christus eben dann dem Petrus sagt, komm zu mir, also du musst nur Vertrauen haben, dann wirst du nicht untergehen in diesem Meer des Astralischen. Also das heißt, die Sintflut hängt ja zusammen mit dem Untergang der Atlantis, also mit diesem Prozess, und das heißt, es wird durch diese Arche Noah, oder was sich in dem Bild der Arche Noah ausdrückt, vorbereitet die Leiblichkeit der nachatlantischen Menschheit. Also die Zeit, wo jetzt dann die Kulturepochen sich entwickeln, von der urindischen Zeit bis jetzt in unsere Gegenwart hinein und darüber hinaus. Und dafür ist diese Arche Noah ein Bild, eben auch mit den ganzen Tieren, die drinnen versammelt sind, die Pflanzen, die mitgenommen werden und diese Dinge. Also das heißt, jener Auszug aus der Natur sozusagen, den wir mitnehmen und brauchen. Das ist das Wesentliche, und es steckt natürlich auch in den Zahlengeheimnissen was drinnen, in der Länge, Breite und Höhe dieser Arche Noah. Also sie ist sehr lang. Ansonsten ist sie von der Breite, glaube ich, ist sie quadratisch ziemlich. Ich müsste nachschauen jetzt, ich weiß es nicht auswendig. Also das sind Verhältnismaßzahlen. Diese große Länge der Arche im Vergleich dann später eben zum Tempel, da gibt es nämlich auch wieder Maße, der ist viel kürzer. Der ist viel kürzer. Also die Arche Noah hat, glaube ich, eine Länge von 300 Ellen oder irgend sowas. Und der Tempel hat 60 oder 80, irgend so in der Größe. Ist eine Elle? Naja, eine Elle ist so 50 cm ungefähr. Mhm. Wobei es eben auf das äußere Maß gar nicht so ankommt. Ich meine, es ist schon, die Elle hat schon einen Bezug, also es ist ein am Menschen gemessenes Maß. Das heißt, man sieht auch dieses Leibesgefäß. Das hat nicht was wirklich jetzt zu tun direkt mit dem physischen Leib, sondern mit Leib ist ja wirklich alles gemeint, also Astralleib, Ätherleib, und dann als letztes physischer Leib. Und eigentlich ist es mehr das Maß für das Astralische. Also das heißt, man hat in der Zeit der Arche Noah, da ist das Bild noch mit einer sehr, sehr großen Astralhülle versehen. Die wird dann wesentlich kleiner. Und die ist jetzt, der Tempel ist eigentlich schon die Vorbereitung der nächsten großen Entwicklungsstufe, also nach unserer Zeit der Kulturepochen, wenn die 6., 7. Kulturepoche vorbei ist, wenn der Krieg aller gegen alle vorbei ist, geht es in eine neue Entwicklung über, und darauf zielen die Masse des Salomonischen Tempels und eben der ganze Aufbau. Das ist das Geheimnis. Dieses Geheimnis erkennt sehr gut der Salomo, aber er hat nicht die Möglichkeit, das umzusetzen. Das heißt, in unserem Bild gesprochen, steht der Salomo eigentlich für das höhere Ich. Aber das untere, das kleine Ich braucht, um es auf Erden zu verwirklichen. Also das höhere Ich alleine, solange es in der geistigen Welt schwebt, kann das nicht. Es braucht die Inkarnation, die Verkörperung im Grunde. Und weil Salomon, in dem Fall so Vertreter der Abelströmung, bringt diese gewaltige Weisheit mit. Also er baut den Tempel daher, oder er entwirft den Plan des Tempels, wenn man so will, also nach einem kosmischen Maß, das er mitbringt. Aber der Keim bringt die Möglichkeit, also das jetzt den irdischen Kräften einzuverleihen. Dazu muss er die irdischen Kräfte kennen, dazu muss er namentlich auch die unterirdischen Kräfte kennen, um es also hier auf Erden zu verwirklichen. Im Grunde stehen wir immer bei jeder Inkarnation, die wir durchmachen, vor einer ähnlichen Problematik. Wir kommen aus der geistigen Welt, müssen uns verkörpern eigentlich, sozusagen mit unserer Abelseite in der Keinsseite, und brauchen diese Kräfte von unten, aber da kommt halt auch einmal mit alles, was wir an Karma mitschleppen, das steckt da drinnen, und es steckt drinnen die Anfechtung der Widersacher, die diese karmischen Schwächen natürlich ausnützen, weil das ist letztlich der Angriffspunkt, also wo sie uns haben, das sind unsere Schwächen. Und wir brauchen das so lange, also bis es uns gelungen ist, letztlich unser ganzes Karma zu verwandeln, aufzulösen. Dann, ab dem Moment, wäre es kein Problem mehr. Dann hätten wir aber auch zugleich damit zur Verfügung vollkommen die Kräfte des Unten im Sinne des Oberen umzugestalten. Dann haben wir das eigentlich bewiesen, sozusagen. Dann, zumindest was jetzt unsere Individualität betrifft. Aber das hat Auswirkungen für alle Menschen letztlich, weil damit wird auch eben die ganze Erde umgestaltet. Und letztlich also zielt dieser Bau, also des Salomonischen Tempels oder was dahinter steht, zielt darauf hin, dass es eben gelingen kann, dass die Menschen die Erde so umgestalten, dass ihr irdisches Karma aufgelöst ist und sie daher keiner irdischen Inkarnation mehr bedürfen. Weil das sollte also um die Zeit jedenfalls des Übergangs in die große Periode, die auf den Krieg aller gegen alle folgt, stattfinden, dass wir also nicht mehr uns inkarnieren. Für manche Menschen wird das schon früher der Fall sein. Also Steiner spricht ja öfters von einer Zeit so im 6. Jahrtausend. Das ist eigentlich sogar noch in den Kulturperioden drin. Das fällt noch in die Zeit der Kulturperioden hinein. Das heißt, was wird äußerlich bemerkbar werden davon? Es wird bemerkbar werden, dass die Bevölkerungszahl an Menschen auf der Erde einfach zurückgehen wird, deutlich zurückgehen wird. Also wir sind jetzt in einer Höhephase dessen, weil sich alles einfach jetzt inkarnieren will und muss bis zu einem gewissen Grad, um eben die Weiterentwicklung durchzumachen, aber das wird in künftigen Jahrtausenden sich ganz stark ändern. Also wir werden nicht dann irgendwann einmal 30 Milliarden Menschen oder 40 haben, das wird es nicht sein. Also es wird relativ in baldiger Zukunft sich abflachen wieder. Weil jetzt im Moment ist es in einem ganz starken Wachstum. Ich meine, es ist, also wenn ich in die Schule gegangen bin, waren es noch 4 Milliarden. Jetzt sind es schon fast 8 Milliarden. Ja, also weit über 7 schon. Also das heißt, das hat sich verdoppelt in einer Generation oder so, der guten Generation. Und das beschleunigt sich im Moment noch. Aber daher sind auch also die Abstände zwischen den einzelnen Inkarnationen sehr kurz. Das ist der Ausdruck. Das heißt, viele Menschen kommen sehr schnell wieder herunter und dadurch sind insgesamt also mehr jetzt auf Erden inkarniert. Weil an sich ist ja die Zahl der Menschen, die drüben sind, also die sogenannten Sphärenmenschen oder die Toten sozusagen, wie es so schön heißt im Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, denn unser sind viele, nämlich viel mehr als wir hier unten sind. Also das Chor der Toten. Darum ehret und opfert, denn unser sind viele. Also das ist sicher zumindest das Zehnfache. Ja, also der weitaus größere Teil der Menschen lebt jenseits sozusagen. Und heute verschiebt sich es immer ein bisschen, weil man sich schneller inkarniert. Und daher auch die Zeiten, die man da üben ist, kürzer werden. Das geht ganz gut bei den Menschen, die geistig hochentwickelt sind. Es geht ganz von selbst bei den Menschen, die geistig ganz wenig entwickelt sind, also vor allem moralisch wenig entwickelt, weil die werden einfach von der geistigen Welt zurückgestoßen im Grunde. Also das heißt, die machen ja sowieso von Haus aus schon eine sehr kurze Bahn durchs Jenseits erreichen mit, wenn man das so nennen will. Und die hochentwickelt sind eben, weil sie schon sehr starke geistige Kräfte haben und daher nicht so einen langen Aufenthalt brauchen. Wir haben heute das Problem eben durch den Materialismus, dass viele Menschen so wenig Geistiges mitbringen in die geistige Welt, dass sie schon alleine dadurch eben diesen kurzen Weg gehen. Und gehen können nur. Weil sie in die höheren Regionen bewusst nicht hinaufkommen und nichts mitnehmen können. Also während Menschen, die geistig sehr hoch entwickelt sind, die können bis zur Saturnsphäre hinauf sogar vielleicht noch das Bewusstsein mittragen, weil je höher man aufsteigt, desto mehr oder desto schwieriger wird es, das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, weil man einfach von dieser geistigen Fülle überfordert ist. Und das äußert sich eben darin, dass sich das Bewusstsein dämpft. Daher in den Mysteriendramen kommt es so schön vor, dass dann im vierten Drama, also die Welt in Mitternachtsstunde bewusst zu erleben, das erfordert also einen sehr, sehr hohen Entwicklungsgrad. Welt in Mitternachtsstunde heißt also sozusagen den Gipfelpunkt, bis zu dem man hinaufsteigt im Geistigen. Das liegt also in der Saturnsphäre im Wesentlichen, sogar ein bisschen darüber hinaus. Dass man das noch bewusst erlebt und den Impuls dann mitnehmen kann hinunter. Wobei die nächste Schwierigkeit dann noch darin besteht, sich auf Erden in der Inkarnation daran zu erinnern. Das sind nur zwei Sachen. Also das eine ist überhaupt das einmal bewusst zu erleben. Das zweite ist auf Erden eine Erinnerung daran hereinzuholen. Das ist nicht gesagt, dass wenn man es bewusst erlebt hat, dass man es deswegen auf Erden weiß, weil was weiß man so genau, was man da zwischen letzten Leben und jetzigem erlebt hat, so im Detail. Wir werden nicht so viele Leute genaue Beschreibung geben können, sage ich mal. Und erst recht also von diesen hohen Regionen. Also das erfordert dann eine sehr, sehr intensive Schulung, zweifellos, also das ins Bewusstsein zu holen auf Erden. Und eben die Menschen, die aber das schaffen, sind gut darauf vorbereitet, dann diese unteren Kräfte wirklich so zu verwandeln, dass das irdische Karma innerhalb zumindest der nächsten Inkarnationen aufgelöst wird. Und das heißt, es wird dann relativ bald beginnen, eben 6. Jahrtausend herum schon, dass eine gewisse Anzahl von Menschen so weit ist, dass sie sich nicht mehr inkarnieren muss, zumindest nicht für ihre eigene Entwicklung. Es wird dann bis zu einem gewissen Grad eine freie Entscheidung sein, sich vielleicht noch trotzdem länger zu inkarnieren, um den anderen Menschen auf Erden zu helfen. Und gewisse Hilfe kann man nur geben, wenn man irdisch verkörpert ist. Und aber in jedem Fall, also für Menschen, die so weit sind, die haben eben auch ein starkes Bewusstsein von den Menschen, die drüben sind. Und das heißt, wir können dann dieses Bild auch nehmen als ein Bild dafür, wie Menschen, die auf Erden verkörpert sind, mit den Toten zusammenarbeiten. Dann ist es das höhere Ich der Toten, die drüber sind. Weil das Irdische ist eben abgefallen von ihm, also man hat es mit dem Höheren zu tun. Und dass man die Kommunikation schafft, jetzt mit dem, wenn man so will, mit der Abelseite des eines Toten drüben. Und das wird in nicht so ferner Zukunft, sage ich mal, zu einer fast Selbstverständlichkeit, zumindest bei geistig entwickelten Menschen sein, dass hier eine Art sehr intensive Partnerschaft entsteht. In der Regel zu einem ganz bestimmten Toten, mit dem man sehr eng verbunden ist. Und das ist das Musterbeispiel, ich habe es schon öfters erwähnt, mit den beiden Johannessen das Problem. Also dieses Johannes, der Evangelist, beziehungsweise Johannes der Apostel, also der wiedererweckte Lazarus, der wiedergeborene Tempelbaumeister Hiram ist, der steht in Zusammenarbeit sozusagen mit dem kurz vor seiner Einweihung getöteten Johannes dem Täufer. Und beide zusammen wirken dann weiter. Und sie bilden in der Inkarnation also eine ganz starke Gemeinschaft, die so wirkt, als wäre der oben ist, auf Erden unten verkörpert, und der unten ist, würde oben leben. Beides. Also das heißt, dadurch ist es beiden Individualitäten möglich, gleichzeitig vollständig eigentlich in beiden Welten zu leben. Das ist das Großartige dran. Also das ist sozusagen, da verwischt sich die Grenze zwischen irdischem Leben und himmlischem Leben, wenn man so will. Sie hört auf, Bedeutung zu haben. Ich meine, natürlich, der physisch-stoffliche Leib ist immer noch so wie er ist äußerlich, der wird abfallen, aber vom Bewusstsein her ist keine Grenze mehr da. Das heißt, da ist der Tod überwunden, im Bewusstsein. Also das heißt, er steht drinnen in beiden Welten. Beide Individualitäten stehen in beiden Welten drinnen, und das Musterbeispiel sein, wie zumindest die geistig wirklich entwickelten Menschen, namentlich dann in der nächsten Kulturepoche, also in der 6. nachatlantischen Kulturepoche, in der slawischen Kulturepoche tätig sein werden. Diese Verbindung wird stark sein, und das eigentlich wollten die Templer vorbereiten. Das liegt in dem Impuls drinnen. Also da wurde erstmals das versucht, es ist noch nicht vollständig gelungen. Darum ist er in der Welt zumindest einmal gescheitert, auch der Impuls, gegen starke Widerstände, muss man sagen, weil das bedeutet halt nämlich auch, dass man wirklich mit den ganzen Widersacherkräften auch sich auseinandersetzen muss, eben bis zu den Asuras hinunter, bis zu dem Wesen Sorat, was unten steht. Nicht grundlos schreibt gerade eben der der Johannes, die Apokalypse, also die Offenbarung des Johannes, und dort ist das ein wesentliches Thema, eben die Zahl des Tieres, die eigentlich eines Menschen Zahl ist. Also da ist es nämlich wirklich also an der Kippe irgendwo, wo der Mensch hingeht. Und bis dorthin müssen wir aber gehen, um diesen Zustand herzustellen. Also diese Verbindung von oben und unten, das sagten wir das letzte Mal schon, ist nur möglich, wenn ich durch den Erdmittelpunkt sozusagen durchgehe. Als Bild also für das aller tiefste unten, was in allergrößter Geistferne ist, aber was zugleich das Durchgangstor zum Allerhöchsten ist. Also das heißt, der künftige Einweihungsweg geht nicht direkt nach oben, sondern er geht nach unten und dort durch dieses untere Tor. Das sind die Dinge, deren sich zum Beispiel die Templer bewusst waren. Und sich sehr bewusst waren der Anfechtungen, die damit entstehen, mit den ganzen Widersacherkräften. Das sind die Dinge, die dann bei den Folterungen herausgeholt wurden. Ganz gezielt. Also der Philipp der Schöne, der das initiiert hat und sehr dahinter gestanden ist, dass eben auch die Foltern gemacht wurden und auf eine sehr spezielle Weise gemacht wurden. Also sehr, sehr grausame Weise. Der wusste, dass man es auf diese Art einseitig diese Dinge herausholen kann. Und die Templer es auch gestehen werden, weil eine Wahrheit drinnen liegt. Sie sagen nichts Unwahres. Es ist nur halt nur ein Teilaspekt, aber es ist, sie schildern eben dann das, was sie erleben an den Anfechtungen durch die Widersacher und eben die ganzen Sorgen mit dem Kreuz bespucken und die Hostie verachten und diese Dinge. Also diese zwei Dinge hängen mit Luzifer und Ahriman stark zusammen. Und dann noch Stärkeres, was mit den Asuren zusammenhängt. Und dieser Philipp der Schöne war eben ein, ja nicht nur arimanisch, sondern sogar asurisch Eingeweihter. Also arimanisch ist sozusagen die Oberfläche, diese arimanische Gold-Einweihung, wenn man so will. Und dahinter steht aber bereits dieser asurische Impuls, und der ist zu der Zeit der Vernichtung des Templerordens bis zum zweiten Mal die 666 wiedergekommen, ungefähr, also eigentlich 1332. Also der Untergang der Templer war etwas früher. Das heißt, man darf diese Zahl ja nicht jetzt so aufs Jahr und auf die Minute nehmen, sondern das bereitet sich vor und hat dann auch über eine längere Zeit Folgen. Und wir stehen jetzt eben auch gerade in einer solchen Zeit drinnen. Also bei 1998 war wieder das dritte Mal die Wiederkehr dessen. Das hat zweifellos seinen Schatten bereits vorausgeworfen in die Ereignisse im 20. Jahrhundert, das im Großen und Ganzen eine Katastrophe war. Wenn man sich das anschaut, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die eigentlich ein riesiger Krieg waren. Was dann gekommen ist, weiß nicht, Vietnamkrieg, Koreakrieg, diese ganzen Geschichten, was in Europa dann war, in Ex-Jugoslawien, was sich da abgespielt hat. Also im Grund Grauen über Grauen. Ich will nicht sagen, dass heute so viel besser geworden ist, aber es ist zwar von uns jetzt ein bisschen weggeschoben, aber wenn man sieht, also was in Afrika passiert, was in vielen Ländern passiert, was im Irak passiert, in Afghanistan, in Syrien passiert, was dort passiert, das sind unvorstellbare Gräuel eigentlich in Wahrheit. Also wir haben es nur irgendwie geschafft, aber das ist auch fast der Widersacherimpuls, dass wir halt so friedlich, scheinbar friedlich herausgehalten sind. Und das relativ leicht halt dann ignorieren können bis zu einem gewissen Grad. Aber also diese Kräfte sind sehr stark entfesselt worden. Und Das heißt, es ist jetzt wieder Zeit, an dem Impuls ganz energisch zu arbeiten, diese Verbindung zu suchen, also einmal zwischen dem eigenen kleinen Ich und dem eigentlichen wahren Ich oben, das ist die Voraussetzung für alles. Und der nächste Schritt für die Zukunft wäre eben der, mit dem höheren Ich eines Menschen in Verbindung zu treten, der hinübergegangen ist. So dass wirklich man bewusst oder bis zu einem gewissen Grad bewusst in beiden Welten leben kann. Das ist natürlich für die meisten noch eine gewisse Zukunftsperspektive, aber nicht so erweitert, nicht, dass man sagt, dass, naja, in 3000 Jahren wird das vielleicht so einmal sein, das wird schneller gehen müssen, weil sonst kriegen wir wirklich große Probleme. Und das heißt, das ist der Impuls, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Mit dem ersten Impuls oder mit der Nachwirkung des ersten Impulses hängt ja zum Beispiel auch zusammen das ganze Gralsrittertum und dass diese Geschichten dann niedergeschrieben wurden und diese Dinge. Das ist auch eine Reaktion auf bei der ersten großen 666, das ist die Zeit wieder relativ kurz davor, wo der Islam hereinkommt, als aber auch ein im Grunde Gegenimpuls gegen starke arimanisch-assurische Kräfte, die da sind, die in dem Geist des Arabismus drinnen stecken. Da steckt ein ganz stark, also arimanisch-assurischer Impuls drinnen. Und die treibende Kraft ist der assurische Impuls und sogar im Sorat irgendwo im Hintergrund, der darauf zielte, den Menschen nur bis zu einer inspirierten Bewusstseinsseele zu bringen. Das heißt, Bewusstseinsseele, die damals noch nicht entwickelt eigentlich war normalerweise, sondern die Verstandesseele nicht einmal noch ganz ausgereift. Also ein Vorgriff auf die Bewusstseinsseele, daher. Und zwar Bewusstseinsseele einmal nach außen. Das heißt, es beginnt materialistische Naturwissenschaft im Grunde. Namentlich, ganz typisch, im Bereich der Medizin. Also dort einmal als ganz erster Stelle, was den Menschen betrifft. Das heißt, es entsteht ein streng materialistisches Menschenbild als Kern des Ganzen. Und dann schließt sich alles an. Und was der Mohammed eigentlich gebracht hat, war ein Gegenimpuls, da wenigstens ein hohes Geistiges irgendwo als Gegenpol zu haben. Und zugleich also aber auch niederzukämpfen, weil von dem Menschenschlag dort auch eines ist, auch durch das Klima dort, dazu kommt nämlich noch ein starker luziferischer Unterton auch noch dazu. Also der überhaupt im Orient ja stark da ist, aber das Besondere dieser Region, also namentlich eben der arabischen Halbinsel, ist, dass dort einerseits dieser luziferische Impuls aus der alten Zeit sehr stark drinnen wirkt, dass aber gerade durch die Wüstengegend und diese Dinge von unten aber sehr stark auch dieses arimanische und der Sorat-Impuls sogar kommt, also Asuras. Also Sorat, Asuras, Ahriman, das kommt von unten und von oben kommt das Luziferische, das ist der Brennpunkt. Das hängt mit auch zusammen, dass dort immer totale Unruhe herrscht. Der ist schon lange, ich meine, das war schon vor der Zeit, als Mohammed dort war und so, gab es immer Kämpfe dort. Starke Auseinandersetzung hat der Stämme untereinander. Und das ist auch heute eine große Triebkraft dieser Auseinandersetzungen, neben den natürlich Beeinflussungen, die von außen kommen, die sehr stark sind. Aber grundsätzlich ist heute immer noch Stamm gegen Stamm, kleine Gruppe gegen kleine Gruppe, ganz unübersichtlich. Da wirken ganz, ganz starke Kräfte drinnen.
Und auch stark blutsgebundene
Kräfte. Ganz stark blutsgebundene Kräfte. Und ganz stark also an die Kräfte auch von unten gebunden, Und darüber aber dieses Luziferische, das so flimmert darüber. Also wirklich so die Wüste, die heiße Wüste, das ganz Tote dort oder fast ganz Tote und darüber die flimmernde Hitze und die Fata Morgana und dieses Luziferische, was darüber ist, ist eigentlich das Bild dafür. Und die Natur ist dort so, weil diese Impulse dort so herrschen. Weil es gibt andere Gegenden auf der breiten Lage, die ganz anders ausschauen. Also es ist schon wahr, dass das natürlich klimatisch einfach von der Lage auf der Erde eher Tendenz hat, heißer zu sein und daher die Gefahr der Austrocknung groß ist. Aber dass es wirklich passiert, liegt dort also sehr stark an diesen Impulsen, die da zusammentreffen. Dieses Versengende, Verdampfende, Verglühende von oben im Luziferischen und dieses Vertrocknende, Kristallisierende von unten. Das trifft da zusammen. Und da ist eigentlich also der Islam, dort wo er sich richtig versteht und wie er eigentlich intendiert war, der Impuls, da dazwischen hineinzugehen und zu verhindern, dass eigentlich diese Kräfte von oben und diese Kräfte von unten so einfach problemlos zusammenwirken können, weil dann ist der Mensch chancenlos. Also das heißt, er versucht da eigentlich einen Keil hineinzutreiben und eine Zone zu schaffen, die frei von diesen Kräften ist. Ist teilweise gelungen, teilweise auch nicht gelungen. Auch der Koran selber spiegelt also sehr stark diese Polarität wieder. Also wenn man sich den Koran anschaut, die Suren von Mekka und von Medina, die sind ganz unterschiedlich. Die einen früher, die anderen später. Die früheren sind sehr, sehr geistig, aber mit ein bisschen einem Hauch zum Luziferischen. Also da sind wunderschöne Bilder drinnen, haben viele arabische Dichter sehr inspiriert und die haben das halt ausgebaut und so weiter. Es hat was durchaus Friedensstiftendes aber drinnen. Also es ist nichts Aufhetzendes in dem Sinn. Während die später entstandenen Suren, also es haben einen ausgesprochen kriegerischen Charakter. Also die haben einfach dieses tötend arimanische Prinzip in sich, auch nicht immer so gemeint, dass das gerade nach außen gerichtet werden muss. Es ist schon auch immer der Kampf natürlich gegen innen, aber nur kann das sehr leicht schief gehen und sich nach außen wenden. Weil ja auch wir, unsere ganzen Kriege, unsere ganzen äußeren Kämpfe sind das nach außen gewendete Bild von dem, dass unser niederes Ich, unser Ego kämpft gegen unser höheres Ich. Das ist die Ursache für alle Gewalttaten in der Welt, für alles Zerstörerische in der Welt. Das ist nur der Spiegel nach außen. Also wenn wir nicht gegen unser eigenes höheres Ich kämpfen würden, dann hätten wir friedliche Menschheit, was das betrifft. Und im Islam ist halt auch diese kriegerischen Sachen, der Dschihad oder wie man es nennt, ist eigentlich in Wahrheit wirklich gemeint als Kampf gegen die niederen Kräfte. Also das heißt, Einladung des höheren Ich, bitte halt das im Zaum, kämpfe mit dem, verwandle das, verwandle die unteren Kräfte. Das ist der eigentliche und ursprüngliche Sinn, aber bei dem ist es halt nicht immer geblieben. Das ging schon die ganze Geschichte durch, weil ist ja schon zu sehen, also wie der Islam dann innerhalb kürzester Zeit also über ganz Nordafrika, über Spanien bis nach Europa reinkommt, bis tief nach Frankreich hineinkommt und sich nach dem Osten ganz stark ausbreitet innerhalb kürzester Zeit und nicht gerade auf einem friedlichen Weg. Also und dadurch halt auch mitverbreitet hat, aber diesen Impuls der Widersacher möchte, beides halt, beides irgendwo. Und also der Islam ist auch was da so ganz in der Sache drinnen steckt. Das ist auch so, das ist die Zone da dazwischen. Das ist die Zone da dazwischen. Und Also in Wahrheit, dort wo er sich richtig versteht, geht es genau um das hier irgendwo.
Ich habe jetzt das Bild bekommen aus deiner Beschreibung, dass die geografischen Gegebenheiten, wo hinein sich der Gondishapo-Impuls setzt, dass das wie eine Mondgestalt
ist. Ja, ist es, ja, ist es. Es ist wie eine Mondgestalt, die eigentlich so Europa umfasst irgendwo. Mhm. Auch trägt irgendwo, weil wenn wir das Graal-Symbol nehmen, wir haben glaube ich irgendwann einmal darüber gesprochen, das kosmische Graal-Symbol ist ja eben diese Mondsichel, die aber da den dunklen Teil drinnen hat, und durch den dunklen Teil wirken die geistigen Sonnenkräfte. Also das ist halt das helle Kieferl. Manchmal kann man das schön sehen, wie da der dunkle Teil noch drinnen ist. Und wenn man es jetzt noch ganz genau nimmt, nämlich wirklich auch vergleicht, warum sieht man das manchmal? Man sieht es, weil die Erde Sonnenlicht reflektiert und zurückwirft auf den Mond. Das heißt, erhellt wird es eigentlich durch das Licht der Erde, das Sonnenlicht, das von der Erde auf den Mond geworfen wird. Also es wirken die geistigen Sonnenkräfte durch, es wirkt halt das sinnliche, reflektierte Sonnenlicht hier, und es wirkt das von der Erde zurückgeworfene Licht. Das gibt, das ist eigentlich die Konstellation, die dieses Graal-Symbol, dieses areale Graal-Symbol, also auf den Himmel zeichnet. Also das heißt, was wir von der Sonne bekommen, was wir von der Sonne auf dem Umweg über den Mond bekommen und was von der Erde kommt. Das heißt, Sonnenkräfte, die jetzt durch die Erde umgewandelt sind. Das alles wirkt da zusammen, diese Ein dreifaches Geschehen, ja. Ein dreifaches Geschehen. Und das, dieser Impuls also ist ein starker Gegenimpuls eben auch gegen die negativen Seiten, die eben dann von diesem Arabismus ausgegangen sind. Weil das Graalsrittertum hängt mit der Zeit irgendwo zusammen, dass sich das so richtig entfaltet. Mit einer langen Vorbereitung und so, es gibt ja die Sage eben, dass der Josef von Arimathea den Graal gebracht hätte nach Europa, also das dort hätte schon begonnen, aber das Graalsrittertum entwickelt sich dann erst. Und niedergeschrieben wird es ja dann überhaupt erst, und damit, wenn es niedergeschrieben wird, heißt das, dass es jetzt einen gewissen Höhepunkt erreicht hat oder einen gewissen Abschluss, um in etwas Neues überzugehen. Und es geht auch dann in etwas Neues über, weil es geht dann in den Templerimpuls über. Weil das ist in etwa ziemlich genau die Zeit, wo der Templerorden begründet wird. Also das ist da schreibt der Wolfgang von Eschenbach zum Beispiel der Chrétien de Troyes kurz vorher, das ist 20 Jahre vorher, also das ist auch Zeit, das ist genau die Zeit, wo der Tempelorden gegründet wird, und der Wolfgang von Eschenbach zum Beispiel war ja auch in Jerusalem und ist auch dort dem Tempelorden begegnet bereits, also das überschneidet sich alles. Also dort wird sozusagen die Staffel übergeben, die jetzt von den die Templer sind dann sozusagen die Fortsetzung der Graalsritter. Daher nennt er sie auch dann Templeisen in seiner Fassung dieses Stoffes. Und das ganz bewusst, also weil er weiß, dass die diesen Impuls jetzt weitertragen. Und eben weil er jetzt auf eine neue Art weitergetragen wird, kann man bis zu einem gewissen Grad manches davon veröffentlichen, sozusagen. Und der betont ja auch ganz deutlich, dass es aber auch nur die exoterische Seite des Ganzen ist. Also die eigentlichen Geheimnisse werden nicht enthüllt, aber doch ein deutlicher Hinweis gegeben. Und in den Bildern versteckt ist natürlich sehr viel Esoterisches auch drinnen, aber es ist nicht so unmittelbar ausgesprochen. Also wer nicht den Blick dafür hat, das heißt, wer nicht die entsprechende geistige Entwicklungsstufe hat, wird es nicht finden. Aber dieser Impuls, eben dieser Gralsimpuls, der hat also zu der Zeit, dass sich der Arabismus so stark ausgebreitet hat, also das war auch die Zeit der Entfaltung dieser Kräfte als Gegengewicht dazu. Ich meine, wirklich sehr grob von der Zeit jetzt gerechnet. Man darf das nicht jetzt auf Jahre oder Jahrzehnte einengen. Also es ist, gibt's viel, da gibt es die Geschichten mit dem Karl dem Großen und dem Großvater vom Großeltern von Karl dem Großen und Flora und Blanche Flur und so weiter. Also da gibt's unheimlich viele Sagen und Dinge, also wo Bilder drinnen sind, die diesen Impuls beschreiben. Und das hängt aber immer zentral mit dem zusammen. Und deutet sich auch an in noch etwas anderem. Gibt es jetzt noch, in der Tempellegende, auf die man eigentlich jetzt loszieht, gibt es auch noch die Kreuzesholzlegende. Also aus welchem Holz das Kreuz ist. Und da gibt es eben so ganz kurz gefasst die Sage, also als Adam schon an sein Lebensende gekommen ist, schickt er seinen Sohn Seth, der ihm da geboren wurde, anstelle des getöteten Abel, als Ersatz sozusagen, zum Paradies, und er wird auch eingelassen und nimmt drei Samenkörner mit von den Bäumen der Erkenntnis und vom Baum des Lebens, die mittlerweile so verwachsen sind, dass sie einen Baum praktisch bilden. Und drei Körner davon, drei Samenkörner werden mitgenommen, und als dann der Adam stirbt, werden diese drei Samenkörner in sein Grab gelegt, und daraus wächst ein Baum heraus, ein Busch, ein Baum heraus, und das Holz dieses Baumes, das zieht sich jetzt durch die ganze biblische Geschichte irgendwo durch. Was ist aus dem allen gefertigt? Na, da ist zum Beispiel der Stab des Moses gefertigt, also den er dann zum Beispiel vor den Pharao hinwirft, der sich in die Schlange verwandelt und so weiter. Oder das ist dasselbe Holz, was ist noch gebaut? Na, zum Beispiel für den salomonischen Tempel, die zwei Säulen, die eigentlich sind es drei Säulen, die insgesamt sind es drei Säulen, aber vor dem Tor sind zwei Säulen. Die mittlere ist, glaube ich, dann in dem geteilten Tor gibt es noch eine mittlere. Das ist so wie im Sephirotbaum gibt es auch die zwei Säulen, Jachin und Boas, und in der Mitte gibt es die nicht so stark gezeichnet, aber die den Ausgleich bildet. Und die ist die wichtigste in Wahrheit. Dieser Ausgleich zwischen den beiden Dingen, diese beiden Säulen hängen auch wieder mit dem oberen, mit dem unteren letztlich zusammen. Und wir müssen den Ausgleich bilden. Also das heißt, die Mitte ist wieder genau das Wichtige. Naja, und aus dem Ganzen werden die Bretter gebaut, zum Beispiel die über den Teich Bethesda drüber führen, also über den Zugangsfluss, wo der Christus drüber wandelt, und natürlich das Kreuz, an das der Christus geheftet wird, ist aus diesem Holz geschaffen. Also das zieht sich durch, und das sind die beiden miteinander verwachsenen, also Holz dieser miteinander verwachsenen Bäume der Erkenntnis und des Lebens. Das heißt, es geht darum, diese zu verbinden. Und naja, der Baum des Lebens hängt mit dem zusammen. Das ist der Baum des Lebens, der hängt mit dem höheren Ich zusammen. Und da unten, das ist der Baum der Erkenntnis. des Guten und des Bösen und auch der Möglichkeit daher, gut oder böse zu sein jeweils. Auch der Erkenntnis. Ja. Ich glaube, man kann es erwarten, ein bisschen aufkürzen.
Ja.
Also das heißt, wir müssen in uns es schaffen, die Kräfte des Baums der Erkenntnis mit den Kräften des Baumes des Lebens zu verbinden, so dass sie eine Einheit bilden. Eine, die nicht mehr irgendwie, wo man immer sagen kann, aha, das ist der eine Baum, das ist der andere, sondern wo sie wirklich zu eins werden, in eins zusammenkommen. Also das heißt, wir brauchen die irdisch-unterirdische Erkenntnisform, die Klarheit des Verstandes, wenn man so will, die Klarheit der Logik, verbunden mit dieser ganz lebendigen Weisheit, die mit dem zusammenhängt. Also das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, ein Denken zu entwickeln, das ganz geistig ist, das ganz sich daher bedient, also des Ätherleibes in uns, und trotzdem die Fähigkeit, das bis zum Toten kristallisieren zu können. Und Auferstehung auf erster Stufe heißt im Denken diese Kristallisation sogar ohne die Kräfte des physischen Gehirns zustande zu bringen. Das heißt, wenn wir diese Kräfte in uns hätten, dass wir dieses Lebendige auch jeweils in ein Bild abtöten können, in eine feste Form abtöten können und in dem Moment wieder auslassen und neu beleben, dann ist zumindest auf der Ebene die Auferstehung da. Da fängt es an. Im Denken fängt es an. Dort fängt die Auferstehung eigentlich an. Dort ist da diese, was wird, wenn also die Kräfte vom Baum des Lebens bis zu einer festen Gestalt, zu einer festen Gedankengestalt sozusagen sich verdichten und im nächsten Moment sie wieder lebendig auflösen, dann haben wir da den Phantomleib. Zumindest der Zipfel davon. Das erste wesentliche Zipfel. Und warum erwähne ich das so ganz besonders? Weil wir heute drinnen stehen, in dem Punkt. Also es ist ein ganz starker Impuls, dass diese Kräfte des Baums der Erkenntnis ganz von unten ergriffen werden und eben nichts mehr von dem reinkommt. Und dass nur mehr dann tote Kombinatorik ist. Das heißt, da ist keine lebendige Gestaltung, sondern aus den aber Milliarden Kombinationsmöglichkeiten, die es gibt, wird immer wieder was scheinbar Neues gebildet, was eben im Grunde nur eine Untertauschung von Altem ist. Wo also alle Kombinationen durchgespielt werden, so ein Roulette-System irgendwo, alle Möglichkeiten werden durchgespielt. Aber es kommt nie was Neues herein, das heißt, es kommt nichts Geistiges herein. Das ist der Impuls, der von unten kommt. Und das bleibt oben. Das heißt also, damit wird wieder der Abel getötet. Getötet heißt, es ist verbannt in die geistige Welt hinauf. Auslöschen kann man ihn nicht, aber ihn auch verbannen kann man ihn. Das heißt töten eigentlich, dass man jemanden ins Jenseits verbannt.
Und damit wird er für die Erde unwirksam.
Genau, damit wird er für die Erde unwirksam. Genau, damit wird er erreicht, dass den Widersachern sozusagen nicht in die Quere kommen können. Und dass die da in ihrer Dunkelheit verborgen weiter agieren können. Weil, um das kämpfen sie. Sie haben halt natürlich das Problem, dass sich der Christus verbunden hat mit der Erde und der genau auch im Erdmittelpunkt sozusagen sitzt oder sein Zentrum hat, wo der stärkste Widersacher auch sitzt, also wo der Sorat-Impuls eigentlich auch da ist. Also das ist ein zweifaches Zentrum irgendwo, je nachdem wie man es anschaut. Ja, also, aber schauen wir uns jetzt noch die Tempellegende an. Also es geht darum, dass Salomon also diesen Tempel bauen will. Er will also vorbereiten, eine Leiblichkeit dadurch letztlich für die Zeit bereits nach unseren Kulturepochen. Also es ist sehr weit vorausgedacht. Also es ist gedacht für die Zeit eben Krieg aller gegen alle danach, für das, was danach kommt. Und er sieht also dann, und er hat also eine gewaltige Weisheit, er ist also ein absoluter Priesterkönig, aber er benötigt also einen Kainssohn, um das Ganze auf die Erde herunterzuholen und diesen Impuls also für die Erde fruchtbar zu machen. Sicherlich auch im äußeren Sinn, weil so ein Tempelbau und der Tempel, der ja wirklich so bestanden hat, wenn man darinnen ist oder auch wenn man ihn von außen sieht, das hat gewisse Wirkungen auf die Menschen, die dort sind. So wie die ganze Architektur sehr starke Wirkung hat. Also stärker als manches andere. Kann man sich eh vorstellen, was manches für Wirkung hat heute, wenn man es so sieht. Also nicht, dass ich mir jetzt zurückwünschen würde in alte Zeiten, wir können heute keine griechischen Tempel mehr bauen, das würde uns nichts helfen, das wäre auch ein Rückschritt. Aber ob alle Glaspaläste, die wir heute haben, weiß ich nicht, wem die mehr dienen. Das ist der Schein der Durchsichtigkeit hinter drüben Scheiben, aber hinter denen sich der Ariman erst recht verbirgt. Oder Schlimmeres. Es gab also auch den äußeren Tempel natürlich, aber dahinter steckt eben dieser geistige Impuls, dieses kosmische Urbild herunterzuholen, sodass es in der Inkarnation umgesetzt werden kann. Das ist eigentlich die Aufgabe des Hiram jetzt, dieses Kainssohnes, der kommt, dass er das in wirklich leibbildende Kräfte umsetzen kann, also in Inkarnationskräfte umsetzen kann. Das ist der eigentliche Impuls, also dass er dieses Geistige herunterholen kann. Und die menschliche Seele ist jetzt ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden. Weil sie einerseits merkt, also die Kräfte von unten, die haben aber nicht diese Erleuchtung von oben. Allerdings, die bringen das nicht wirklich auf den Boden herunter. Und dieses Bild für die menschliche Seele, das ist eben die Königin von Saba, die dann auftaucht und die zuerst einmal sich verlobt mit dem Salomon. Und dann wird ihr der Kain vorgestellt, der Kainssohn, also der Hiram vorgestellt. Und der beeindruckt sie sehr stark. Er beeindruckt sie schon mal dadurch, also welche Macht er über die ganzen Handwerker, über die Arbeiter hat, die dort sind. Also er hat seinen Tauhammer, den er schwingt, und die von allen Ecken und Enden kommen die Arbeiter schon dahergelaufen. Also das heißt, er hat eigentlich eine unheimliche Macht über diese Menschen, eine suggestive Kraft geradezu über die Leute, und sie so wirklich einzuspannen für sein Werk, das fasziniert sie also auch, die Balkis, die Königin von Saba. Und tatsächlich in der Geschichte und in der Legende löst sie ja dann ja heimlich eigentlich die Verlobung mit dem Salomon, indem sie also den Ring wieder abzieht. Das gelingt ja, also der im Rausch schläft irgendwo, also das heißt, da oben eigentlich irgendwo ist, kann sie den Ring, der Ring ist immer ein Bild für das Ich, für das in sich selbst zurückkehrende, also kann sie sich holen und nähert sich jetzt sozusagen dem Hiram. Und der Tempel ist zu dem Zeitpunkt also schon fast fertig. Das Einzige, was noch zu bauen ist oder was noch zu machen ist, es ist zu gießen, das sogenannte eherne Meer. Etwas, was es tatsächlich auch gab dann, aber also ein riesiges, rundes Gebilde wie eine runde Wanne, in der das Meer, das wogende Meer nachgebildet ist. Und das ruht auf 12 Stieren. Stiere mit den Köpfen nach außen gerichtet, die tragen dieses Gebilde. Und in der Legende sollte das aber so gegossen werden, dass dieses eherne Meer völlig durchsichtig ist. Und es sollte eigentlich eine Legierung sozusagen sein aller Planetenmetalle. Das spricht also aller kosmischen Kräfte. mit dem hängt zusammen, das Meer ist auch hier wieder nämlich das Bild für die Seelenkräfte, für die Astralwelt. Und die soll ein vollkommener Ausdruck eben dieser Planetenkräfte sein. Und sie soll so rein, es soll so rein werden, dass es vollkommen durchsichtig ist. Und trotzdem ganz, ganz fest, also Ehan, das heißt für die Ewigkeit beständig. Also ein ewiges, seelisches, astralisches, das makellos rein und durchsichtig ist. Das soll in der Legende dieser Guss des ehernen Meeres sein. Und also alles bis auf das ist schon fertig und es fehlt eigentlich nur mehr eine letzte Zutat, also es soll dann wirklich vom ganzen versammelten Hof soll also der letzte Schritt getan werden. Und jetzt ist es aber so, es gibt drei Gesellen des Hiram. Man hat mehr, aber drei, die ziemlich erzürnt auf ihn sind, weil er sie nicht zu Meistern ernannt hat. Und sie glauben, sie wären schon so weit, Meister zu sein, und er hat aber befunden, na, ihr seid noch nicht so weit. Und jetzt sind sie verärgert darüber und planen also den Hiram umzubringen. Bevor das aber überhaupt so weit kommt, stören sie einmal den Guss des ehernen Meeres. Also gerade dieser letzte Guss droht zu scheitern. Und Hiram merkt es, irgendwas stimmt also in der Mischung nicht, und er versucht es noch irgendwie zu retten, indem er Wasser hineingießt. Also Wasser in das glühende Metall. Das Wasser ist ein Bild, naja, für die Weisheit, die hineingegossen wird. Also es ist nicht so sehr im äußerlichen Sinn zu nehmen, wenn man das äußerlich macht und Wasser in ein glühendes Ding hineingießt, das ist eher explodiert die ganze Geschichte. Aber es ist ein Bild eben, das zeigen soll, das kann sogar solche Kräfte bändigen, wenn man so will. Also, weil im Astralischen ist es in Wahrheit noch stärker, wenn also verdorbene Astralkräfte mit der Weisheit zusammenkommen, dann ist das auch eine sehr explosive Mischung. Also der erfordert sehr viel Kunst, die zusammenzubringen, weil sonst passiert eben genau das, dass das auseinanderreißt. Die Gefahr ist wahnsinnig groß. Und also er gießt dieses Wasser hinein, es droht trotzdem zum Scheitern noch immer, aber dann vernimmt er in der Inspiration jetzt, bis jetzt ist das alles imaginatives Bild in Wahrheit, aber jetzt vernimmt er die Inspiration, er soll sich selbst in das Feuer hineinstürzen, es wird ihm nichts geschehen. Und das tut er, er stürzt sich hinein, begegnet und er hört auch, also dein Weg wird dich, wenn du dich ins Feuer stürzt, dein Weg wird dich zum Erdmittelpunkt führen, ins Zentrum der Erde. Dorthin wirst du geführt. Und er stürzt sich also wirklich hinein und begegnet auf halbem Weg dem Tubal-Kain. Das ist einer seiner Vorfahren. Der Tubal-Kain gilt als der Herr aller Schmiede, wenn man so will. Also der hat die Schmiedekunst entwickelt. Also der ist der Erste, der so ganz bis ins Metallische hinein formend gestaltet hat. Und der sagt ihm, ja, aber du musst noch weiter, du musst denn bis zum Erdmittelpunkt, dort wirst du unserem Stammvater begegnen, also dem Kain. Und zwar in der Gestalt, in der er war, bevor der Mord an dem Abel passiert ist. Also in der reinen ursprünglichen Gestalt. Beim Dante sitzt der Kain ja dort ganz unten, oder besser sitzt, kann man nicht sagen. Der Satan hat ihn in den Klauen und knabbert so irgendwie an ihm genüsslich herum. Also da leidet er ziemlich stark. Da ist das Bild also drinnen, dass er dort in seiner reinsten Gestalt vorhanden ist, in seiner unschuldigsten Gestalt. Und es sind ja sehr hohe Kräfte eigentlich bei dem Kain drinnen, weil, wenn ihr euch erinnert, wir haben von dem zweifachen Ursprung eigentlich dieser beiden Söhne gesprochen. Der Kain wird eigentlich gezeugt von der Eva mit einem der sechs Elohim, die auf der Sonne verblieben sind. Eben nicht mit Jahwe, sondern mit einem der Sonnen-Elohim. Also der hat einen ganz anderen Ursprung irgendwo. also in dieser reinen Gestalt erscheint er dort dem Hiram und er verleiht dem Hiram jetzt einen neuen Tauhammer. Wir werden dann gleich auf das Tau noch zurückkommen. Also er hatte schon einen Hammer, das war zum Beispiel der, der mit dem geschlagen hat, sind die ganzen, das ganze Volk zusammengekommen, die ganzen Handwerker zusammengekommen, das was eben die Königin von Saba so beeindruckt hat, das sind nur durch ein paar Hammerschläge, einfach von überall kommen die Leute zusammen. Er bekommt einen neuen Hammer und ein neues Meisterwort. Also es gibt ein Meisterwort, das eben der Meister seinem Gesellen verrät, wenn er ihn selber zum Meister erhebt. Das ist genau das, was er diesen Dreien, die ihm jetzt missgesonnen sind, verweigert hat. Er hat ihnen das Meisterwort eben nicht gesagt. Das spielt dann, das haben die Freimaurer dann übernommen und diese Geschichte, da steckt viel davon drinnen, also ohne dann wirklich genau zu wissen, wieso und warum, aber das steckt dahinter. Und also mit diesen Kräften kommt er jetzt heraus, mit dem neuen Meisterwort, mit dem Hammer, und es gelingt ihm also dieses eherne Meer wirklich zu vollenden. Ihm selber nützt es allerdings nicht viel, weil danach auf dem Weg oder noch vor dem Tempel eigentlich, aber als sich schon alles zerstört hat, wird er eben umgebracht von den dreien. Und er kann in letzter Minute, er hat noch etwas bekommen. Er hat vom und das ist was ganz Wichtiges, das haben wir eigentlich in einer gewissen Weise da aber anders hergezeichnet. Er hat da unten durch den Keim, durch diesen reinen Keim sozusagen, hat er ein goldenes Dreieck verliehen bekommen. Dieses goldene Dreieck sind nämlich nichts anderes als unsere vergeistigten oberen Wesensglieder. Also das Geist selbst, Lebensgeist und der Geist des Menschen. Das wird repräsentiert durch das goldene Dreieck. Also das hat er. Und also die bringen ihn um, töten ihn. Bevor er noch stirbt, gelingt es ihm, dieses goldene Dreieck in den Brunnen hineinzuwerfen. Also dort vor dem Tempel ist auch ein Brunnen. Dort wirft er es hinein, das bekommen die nicht mit, die Mörder, die drei. Und liegt jetzt sterbend dort. Die drei machen sich aus dem Staub. Und man bemerkt dann in der Zwischenzeit, dass der Hiram nicht da ist und man sucht ihn, findet ihn auch schließlich sterbend und er kann also noch das neue Meisterwort weitergeben. Das ist so ähnlich wie Mach Benach oder Mach Benach heißt, die Übersetzung ist schwierig. Sie wird sehr unterschiedlich gegeben. Es wird gesagt, Fleisch vom Knochen getrennt. Besser wäre, obwohl das auch eine gewisse Berechtigung hat, Körper vom Geist getrennt. Das ist sozusagen das Wichtige, was eure Aufgabe in der Zukunft ist. Das zu überwinden eigentlich. Diese Trennung zu überwinden. Und warum sage ich Fleisch vom Knochen getrennt, ist auch wichtig, weil das nämlich eine der Foltermethoden war, die der Philipp der Schöne anwenden ließ. Also das heißt, so weit das Fleisch herunterzuschneiden, dass es vollkommen vom Knochen getrennt wird. Das hat nämlich gewisse Wirkungen.
Also das,
bitte?
Was für Wirkungen?
Naja, die Wirkung ist eben genau, dass dann diese Impulse von unten, diese Anfechtungen, dass genau die herauskommen.
Ja.
Und das andere nicht.
Ja.
Das andere nicht. Also es kommt dadurch ein Impuls heraus, der einseitig nur die unteren Kräfte herausholt und das in die Geständnisse hineinbringt und nicht nur das, eben auch diese Kräfte bis zu einem gewissen Grad verfügbar macht für die
Anwender.
Für die Anwender, genau. Und das heißt namentlich für den Philipp den Schönen. Also grausame Sachen, die da gemacht wurden. Und aber ganz, ganz, ganz bewusst, also ganz gezielt, wie man es gemacht hat. Und das hängt eben mit diesem Meisterwort zusammen auch. Das ist nicht so zufällig. Das ist geschaffen aus dem, eben, weil im Grunde heißt es, weil der Knochen ist eigentlich das Irdische in uns. Also da sind die unterirdischen Kräfte, also namentlich in den Beinen, da strahlt es geradezu herauf von unten, ist aber notwendig für uns. Und die Fleischeshülle eigentlich herunterherum, das nimmt seine Kräfte von oben. Also gerade zum Beispiel Muskelfleisch und so. Die Muskeltätigkeit, unsere Willenstätigkeit, der Wille wirkt ja eigentlich in Wahrheit von außen. Das ist ja nicht wahr, das Bild, dass das Gehirn macht seine Impulse. Das ist ja nicht dazu da, um Bewusstsein dafür zu entwickeln. Aber eigentlich ist das ein Impuls, der von außen kommt. Also im großen Sinn vom Kosmos eigentlich kommt, weil wir trotzdem verbunden sind. Überhaupt dort, also wo wir wirklich freie Handlungen begehen. Also frei zur Tat schreiten. Das heißt, aus moralischer Intuition handeln. Wenn wir aus moralischer Intuition handeln, dann kommt der Impuls aus dem ganzen Kosmos. Weil dort ist unser wahres, wirkliches Ich. Das heißt, es kommt von da ganz oben. Und wenn ich eben das Fleisch vom Knochen trenne, dann habe ich eben nur die Impulse von unten. Das ist die Bewirkung. Das, in der Seele bewirkt es genau das, dass ich nur mehr die Impulse von unten hervorbringen kann und spreche davon und auch diese Kräfte rege mache. Also ich schleudere damit, also die Astralkräfte, die eigentlich dem Kosmos zugewandt sind, die schmeiße ich raus damit. Und nur die Erdgebundenen behalte ich mir. Und die mache ich nutzbar. Das war der Sinn. Also der Sinn dieser Folterung war einerseits natürlich den Orden zu diffamieren und dadurch also in die Schätze des Ordens in die eigene Gewalt zu bekommen. Aber der noch tiefere Sinn ist diese astralischen Kräfte, die da von unten kommen und mit denen sich aber die Tempel eben auseinandergesetzt haben, nutzbar zu machen. Und zwar aber so nutzbar zu machen, dass eben die moralische Intuition von oben nichts mitzureden hat. Also dass ich das ausschalte. Das heißt, dass ich sie völlig unabhängig von jeder Moral einsetzen kann, sprich unabhängig also von den kosmischen Bedürfnissen, wenn man so will, also vom kosmischen Willen. Und eben nicht mich eingliedere in den kosmischen Willen, sondern daran arbeite, eigentlich einen Separatkosmos in gewisser Weise zu bilden, weil das ist der Impuls, der von unten kommt. Die wollen eigentlich der Tendenz nach einen Separatkosmos bilden, eine eigene Welt. Haben nur das Problem halt immer wieder, dass da nichts Schöpferisches drinnen wäre. Und darum geht es immer um den Menschen, weil der hat den Zugang irgendwo und der ist hochinteressant, dadurch der Mensch. Wenn es gelingt, den da so irgendwie hereinzuziehen und dieses Ich da knapp an der Grenze da zu halten, dann kann man seinen schöpferischen Kräften mitnaschen vielleicht und was herunterholen und trotzdem verhindern, aber dass das einen entsprechenden moralischen Einfluss hat. Sprich, dafür sorgen würde, dass sich dieser abgesonderte Kosmos harmonisch mit dem Ganzen verbindet, weil das wollen sie nicht.
Und das ist das Problem, was der Strahler hat, gell?
Ja, klar, weil der lässt sich eben ganz stark ein mit dem Impuls, muss sich einlassen. Hat zunächst aber überhaupt nichts, was da hereinkommt, das sieht er am Anfang gar nichts. Also das heißt, das höhere Ich ist, ist noch irgendwo ziemlich weit oben und kann noch nicht sehr viel bewusst zumindest heruntertragen, obwohl es natürlich stark entwickelt ist. Mhm. Weil das heißt ja nicht, dass das sagt nichts aus darüber, ob dieses Ich stark oder wenig stark entwickelt ist, ob ich es herunterholen kann oder nicht. Es gibt Menschen, die ein sehr stark entwickeltes Ich haben, aber aus irgendeiner karmischen Konstellation heraus das nicht herunterholen können. Also es ist nicht immer Menschen, die, na, der macht ja keine geistige Entwicklung, nichts, da muss man noch schauen, ist da wirklich kein starkes Ich vorhanden oder ist es nur aus irgendeinem Grund gehindert hereinzukommen. Ja. Es ist oft also, und das Phänomen haben wir heute häufig, es gibt viele Menschen, die also ganz vehement gegen das Geistige kämpfen. Da sind durchaus welche drinnen, die ein starkes Ich haben, das jetzt herein will. Und das Ego wird es aber mit aller Gewalt verhindern. Und sprich, natürlich unterstützt von den Widersachern da oben. Und daher werden die gerade dann extreme Materialisten, fanatische Materialisten. Und kämpfen also gegen alles, was geistig ist irgendwo. Und dabei sind die vielleicht aus vorherigen Inkarnationen andererseits geradezu dabei destiniert dazu, einen geistigen Entwicklungsweg zu machen. Aber natürlich hängt es mit irgendwelchen karmischen Verwicklungen dann auch aus der Vergangenheit zusammen. Da das heute relativ häufig vorkommt, zeigt es nur, dass viele Menschen da in einen Einfluss dieser Kräfte gekommen sind, obwohl sie eine starke geistige Entwicklung durchgemacht haben, aber wo sie trotzdem irgendwo von den Widersachern dann gepackt wurden. Weil geistiger Entwicklungsweg hat natürlich auch seine Risiken irgendwo. Also wenn man nicht verdammt aufpasst auf die Herrschaften da unten. Weil man, je mehr man sich geistig entwickelt, desto mehr wird man den Angriffen ausgesetzt, dieser Herrschaften da unten. Und ich schätze mal so grob, dass auch wieder maximal 10% der Einweihungswege, die so in der Vergangenheit gegangen wurden, dann wirklich zum rein positiven Resultat geführt haben. Und der größere Teil, wo immer zumindest eine große karmische Schwierigkeit zurückbleibt, also wo starker Einfluss der Widersacherkräfte da ist, andererseits aber auch eine gar nicht so zu unterschätzende Ich-Entwicklung da oben, aber wo da die Kluft offen ist, irgendwo, und das nicht zusammenkommen kann. Da wäre eigentlich die Kraft, mit dem fertig zu werden, aber sie ist irgendwie ausgesperrt. Und die Widersacher haben es geschafft, dafür zu sorgen, dass eben der Keim den Abel ununterbrochen töten will. Leider in den Auftrag. Und dieses Ich aber eine starke Sehnsucht hat, herunterzukommen, und das ist es genau, was die wollen. Mhm. Weil was also die Asuras und mit Hilfe der alemannischen Mächte besonders wollen, ist eigentlich die Leiblichkeit des Menschen unten so zu machen, dass sich das Ich nicht wirklich inkarnieren kann, dass nur ein Ego drinnen ist. Aber das Ich ja nicht da irgendwo zu weit aufsteigt, sondern in sozusagen Erdnähe bleibt. Und dann hofft man, mit Hilfe des Luzifer, der in der Sphäre ist, schöpferisch geistige Kräfte herunterzuholen und sozusagen dadurch dieses Widersacherreich anschwellen zu lassen. Also sie haben so, weiß ich nicht, so das Bild, das christliche Bild ist, dass sich die Erde einmal mit der Sonne vereinigt, eigentlich dadurch, dass die Sonne die Erde umfasst irgendwann. Die haben eigentlich das Bild, das Gegenbild, dass die Erde so groß wird, dass sie die Sonne verschlingt einmal und erstickt im Grunde. Also das ist der Gegenimpuls, der da ist. Und das würde sozusagen gelingen nur dadurch, dass man den Menschen einspannt und da diese geistigen Kräfte hereinholt, die Erde geistig zunächst einmal, seelisch geistig anschwellen lässt.
Der Fenriswolf ist das, gell?
Bitte? Ja, genau, das ist der Fenriswolf, genau. In der Mythologie kommen diese Bilder immer wieder vor. Und jede Sonnenfinsternis ist sozusagen so ein kleines Vorbild von dem Ganzen. Da ist es halt der Erdschatten, der die Sonne verschluckt für einen Moment. Und wo so ganz leise was von diesen Kräften auch kommt, weil während der Sonnenfinsternis taucht da so alles Mögliche von unten auf. Das gibt die Möglichkeit, aber das soll dann sozusagen in der Realität, in großer Weise, weil da ist es immer noch bildhaft irgendwo, aber dann soll es Realität werden.
Und eben das Gegenmittel dagegen sind die Menschen, die aber eine Verbindung herstellen, die wirklich so durchgehen. Das Obere und das Untere gleichermaßen im Bewusstsein. Das hätte eben auch für den oberen Menschen den Punkt, dass er sich der Erdenwelt vollkommen bewusst wäre, des Geschehens, das da auf der Erdenwelt ist. Weil heute ist es trotzdem so, dass die Toten zu einem sehr hohen Grad vom Geschehen der Erdenwelt ausgeschlossen sind. Und wenn, dann ist eben nur Verbindung da durch Menschen unten, die sehr stark den Kontakt mit ihnen suchen, dann ist eine gewisse Teilnahme an dem, was unten geschieht, möglich, aber auch sehr begrenzt im Grunde. Und die Zukunft muss aber dorthin ziehen, dann wird wirklich der Tod überwunden. Dann wird der Tod überwunden, auf der Ebene einmal. Und Weil der Tod besteht ja im Wesentlichen eben wirklich in dieser Bewusstseinsveränderung, die da ist, dass wir entweder mit dem Bewusstsein nach oben gebannt sind oder nach unten gebannt sind. Und dass jedes Überschreiten dieser Grenze schwierig ist und sehr viel Kraft erfordert. Und weil wenn wir da hinausgehen, im Grunde kommen wir dann immer mehr dem Zustand, also zunächst, wenn wir uns da hinauf erstrecken, in den Zustand des paradiesischen Adam und dann später sogar im Bereich des ursprünglichen Adam Kadmon, der den ganzen Kosmos umfasst. Im Grunde jedes Mal, wenn wir das Erdenleben verlassen, hinübergehen über die Schwelle, kommen wir eigentlich in eine Situation, die irgendwo vergleichbar ist, dem paradiesischen Zustand. Zunächst einmal und dann weiter noch größer im Adam Kadmon, diesem kosmischen Uradam. So sind wir als Sphärenmenschen dann eigentlich. Und nur als Erdenmenschen sind wir jetzt so ganz klein geschrumpft. Das ist ganz zusammengeschrumpfte Paradies. Und dieser Garten Eden, der liegt ja da irgendwo. Der liegt sozusagen auf der Schwelle da, das ist der Garten Eden, also Mondsphäre. Dort im obersten Bereich, äußerste Schale der Mondsphäre sozusagen. Von dort sind wir heruntergestiegen. Und der Adam Kadmon, der Große, das war halt wirklich bis an die Grenzen des Universums. Aber ein zweites Kapitel, Garten Eden, ist da irgendwo. Das, was der Dante an die Spitze des Läuterungsberges setzt. Ganz so richtiges, schönes Bild eigentlich, das dorthin zu setzen. Wo der Fluss der Lethe ist, also vergessen des Unteren, und sehr schön, was sich der Dante da in der Imagination herausgebracht hat, die Eunoe, das ist seine Erfindung sozusagen, oder seine Wahrnehmung, hat vorher noch kein Mensch beschrieben, die Eingeweihten wussten schon davon. Also es gibt diesen Trunk, der das Bewusstsein erweckt, eben für die geistige Welt. Also vergessen lassen der irdischen Welt, Erweckung, Bewusstsein für dort oben. Das sind diese Wasser, diese beiden Ströme fließen da gerade an der Grenze. Und eben der Dante schildert es ja so schön, wer geht ja als Lebender durch das Ganze durch. Also es ist im Leben erreichbar. Und im Prinzip, als wir einzeln einmal. Aber darum geht es, weil dann löscht man die Grenze draus. Dann ist die weg. Und dann ist das durchgängig hier.
Und von für das Bewusstsein gesprochen heißt das, der Mensch, der das schafft,
ja,
das kontinuierlich.
Hat das kontinuierliche Bewusstsein, richtig. Dann hat er das kontinuierliche Bewusstsein. Ja, dann ist er entweder da oder dort mit dem Bewusstsein und kann jederzeit auch wechseln und das miteinander verbinden. Er verliert das irdische Bewusstsein nicht, wenn er ins geistige, ins schauende Bewusstsein kommt. Und kann dadurch eben in irdische Begriffe auch das Geschaute fassen, bis zu einem gewissen Grad.
Und die Beatrice, die kann das, gell?
Ja, genau. Genau. Die Beatrice kann das und in höchstem Maße, daher kann sie ihm auch also erklären, wie das Ganze funktioniert. Also sie ist wirklich die Seele dann, die dieses ganze Bewusstsein umfasst. Weil die Seele muss ja immer mitgehen, die muss auch diese ganze Dimension erfassen können, weil auch unsere Seele ist eben nach dem Tod ist das anders als auf Erden und hat normalerweise einen ganz anderen Bewusstseinsinhalt. Und wenn die entsprechende Entwicklung da ist, umfasst es aber wirklich beide Sphären jederzeit.
Und die Balkis?
Naja, sie ist im Grunde das Bild für diese Seele, die beides verbinden kann. Das ist auch immer das Vorbild, also wohin die Seele entwickelt werden soll und werden kann. Die Balkis ist die Königin von Saba. Saba hängt mit 7 zusammen, also da steckt die Zahl 7 drinnen in Wahrheit. Das sind die kosmischen Mysterien. Jetzt wieder, also das heißt, die ganze kosmische Weisheit, über die verfügt sie auch. Daher fühlt sie sich ja zunächst zum Salomon hingezogen, weil der hat auch die kosmische Weisheit. Und sie erkennt nur, hoppla, da gibt es aber noch die irdische Weisheit. Und die brauchen wir auch. Also die nimmt sie dazu. Sie nimmt eigentlich was Achtes dazu, sozusagen.
Und ihr Kind?
Ja, genau. Das ist alles ein Ableger davon werden. Aber dorthin streben. Also da ist es sehr deutlich. Es ist im Faust zum Beispiel das ewig Weibliche, ist jetzt grundsätzlich einmal mehr die obere Seite, aber wodurch erkämpft sich der Faustgott, dass er sich mit dem Unteren total auseinandersetzt. Also im Grunde geht es auch darum, dass er diese Kräfte von unten mitbringt. Weil das Bedeutsame im Faust ist eben gerade, dass er mit den Herrschaften da unten nicht nur ringt, sondern sich sogar verbindet mit ihnen. So stark. Also, und ob das heißt, sie einsetzt für seine Zwecke. Weil wir verwandeln eigentlich dieses Reich da unten und erlösen die Widersacher dadurch, dass wir uns mit ihnen verbinden. Wir dürfen nur eben das nicht verlieren. Das ist die große Gefahr. Wenn wir uns nur mit ihnen verbinden und das verlieren, dann kommen wir auf den Abweg. Also das heißt, wir müssen uns so verbinden, dass wir es aber eben nicht zu unserem innersten Wesen machen. Das wird eh so im Mysteriendrama so schön ausgesprochen. Also zum Luzifer darf ich nicht sagen, nicht ich, sondern der Luzifer in mir. Das wäre nicht gut. Aber ich muss seine Kräfte benutzen können. Und das heißt, ich muss mich ganz damit verbinden können und ganz in der Seele sehr präsent haben. Und genauso die Kräfte Arimans. Genauso einmal in Zukunft, in naher Zukunft, die Kräfte der Asuras. Das sind, wenn wir diese Kräfte beherrschen werden, dann werden wir ganz andere Herrschaft über die Lebenskräfte wieder bekommen. Auf eine ganz neue Art. Das wird für die Medizin was bedeuten. Also jedenfalls vor allem in den Zeitraum, bevor wir dann uns überhaupt nicht mehr inkarnieren, dann ist es sowieso anders, aber dann nehmen wir auch etwas von dem mit. Aber dann müssen wir Herr dieser Kräfte sein. Also ihr erinnert euch, die Asuras sind eigentlich diese Nachtgeister, von denen Laila, von denen in der Schöpfungsgeschichte die Rede ist, und das sind eben die, die unseren Organismus jede Nacht wieder erneuern und regenerieren. Also es sind eigentlich ganz tolle Kräfte, ganz positive, nur wehe, sie werden an falschen Ort eingesetzt. Das liegt aber an uns. Das liegt gar nicht so sehr an ihnen, sondern an uns. Also das heißt, im Grunde verderben wir die Widersacher, könnte man auch sagen. Weil wir ihnen sozusagen den Raum eröffnen, in eine falsche Richtung zu arbeiten. Wenn wir das nicht zulassen, dann stürzen wir sie nicht ins Unglück, sondern dann erlösen wir sie in Wahrheit. Dann erlösen wir sie gerade von dieser relativ einseitigen Aufgabe, weil zum Beispiel gerade die Asuras sind dadurch so stark in der Erneuerung des Körpers, weil sie die Kräfte des alten Saturn noch mitbringen, wo die physische Leiblichkeit des Menschen veranlagt wurde, und sie haben das Opfer auf sich gebracht, praktisch auf der Stufe stehen zu bleiben, um diese Kräfte in der Reinkultur noch zur Verfügung zu haben. Und nicht jetzt das schon wieder weiter metamorphosiert zu haben in was anderes. Dann ist zwar was Neues entstanden, aber das Alte ist verloren gegangen. Also die geradezu aus dem Nichts heraus das Physische regenerieren können, das sind diese Kräfte vom alten Saturn. Und die können sie noch rege machen, aber das Opfer besteht eben im Verzicht auf eine anderweitige Weiterentwicklung. Also sie beharren auf dem Zustand im Wesentlichen. Und wenn wir so weit sind, dass wir selber diese Kräfte handhaben können, dann entlasten wir sie davon. Und dann werden sie Teil unseres Wesens, nämlich diese Kräfte, und die Asuras werden entbunden davon und erlöst. Also wir übernehmen die Kräfte, aber auf eine ganz neue Art jetzt. Hat noch Zeit ein bisschen. Weil das natürlich sind die schwierigsten. Ich meine, es ist schon mit Lucifer und Ahriman ist schon schwierig genug. Lucifer wirklich durch die reine Liebe zu erlösen. Den Ahriman zu erlösen durch das ganz klare, reine Denken, in dem man sich dann spiegeln kann und anschauen kann.
Und auf seinen eigenen Irrtum draufkommen.
Auf seinen eigenen Irrtum draufkommen kann, ja. Richtig. Ja, also das sind die Dinge, die eben auch hinter dieser Tempellegende aber irgendwo drinnen stecken. Also das geht sehr, sehr weit und da steckt ganz stark die Zukunftsaufgabe drinnen. Und die ist eben weitergegangen, Karlsimpuls, Templerbewegung, Rosenkreuzerbewegung, anthroposophische Bewegung, sage ich mal jetzt. Abspaltungen sind Freimaurerei und so weiter, die aber dann sehr äußerlich geworden ist. Weil die heutige Freimaurerei im Großen und Ganzen, die wissen von den geistigen Hintergründen wenig. Sie haben eine Tradition und sie haben eine gewisse geistige Kraft, weil doch die Kräfte drinnen sind. Dadurch hat es eine gewisse Wirkung und sie bekommen dadurch auch einen gewissen Einfluss unter Umständen in der Gesellschaft. Aber die meisten kennen die geistigen Hintergründe nicht. Aber sie berufen sich auch im Wesentlichen auf die Tempellegende. Von dort leitet sich's ab. Und ja, jetzt noch diese Taukraft, dieser Tauhammer und die Taukraft, die dahinter steckt. Der Tauhammer, es ist im Prinzip ein T, der Buchstabe T. T als Laut haben wir öfter schon mal gesprochen, wie zum Beispiel schon im ersten Wort der Schöpfungsgeschichte, Bereshit, am Ende des Ts ist der Einschlag des Geistes in die irdische Welt. Das heißt, mit dem Hammer gelingt es mir, den Geist hinunterzutragen auf die Erde, gestaltend auf die Erde herunterzutragen. Das heißt, das schöpferische Grundprinzip eigentlich. Einschlag des Geistes bis ins Physische hinunter, bis in die Ungestaltung des Physischen. Das steckt dahinter. Wenn man schaut, wie das T ursprünglich geschrieben wurde, oder wie das kleine T, also ursprünglich wurde es als Kreuz geschrieben, wenn wir unser kleines T uns anschauen, ist es immer noch ein Kreuz. Also das heißt, es hängt mit dem Mysterium von Golgatha in Wahrheit auch zusammen, weil das ist die höchste Form, dieses Einschlag des Geistigen bis ins Physische und das Geistige in die Erde, oder in die Erdentwicklung zu tragen. Das steckt dahinter. Und diese Kräfte wurden in einer gewissen Weise rege gemacht, bereits in der lemurischen Zeit, als der Mensch erstmals zu einer Verkörperung heruntergegangen ist, waren das die Kräfte, die man heruntergetragen hat. Natürlich in einer sehr vorläufigen Form und so, dass man durch die Wirkung der Widersacher halt noch lange nicht Herr war dieser astralischen, wilden astralischen Kräfte, also dieses, was später das Eherne mehr werden sollte, also wo der Hieran einen entscheidenden Schritt eben weitergegangen ist, sondern was wirklich noch ein wild wogendes Astralmeer war, in dem die Widersacher gewütet haben. Und dass er entscheidende Befriedung eigentlich bekommen hat, dann durch den Christusimpuls. Also da ist natürlich auch in der Astralität der Erde immens viel passiert. Also das ist sozusagen der ganz große Einschlag des Tauhammers, wenn man will. Und das sind die Kräfte, über die Gott der Hieran verfügt, nicht der Salomon. Weil der schafft es ja nicht, das Kreuz auf die Erde zu stellen, sozusagen. Und der Hieran schafft es. Das waren die Kräfte, mit denen die Atlantier das Pflanzenwachstum beeinflusst haben. Indem sie es also in die Ätherkräfte hineingetragen haben, diese Sachen. Also, weil das sind Kräfte, die wirken eben hinunter ins Astralische der Erde, sie wirken ins Ätherische der Erde, ja, in letzter Konsequenz bis ins Physische hinein, was das Schwierigste ist. Werden sie missbraucht? Also das heißt, durch die Widersacher eingespannt, dann sind es katastrophale Kräfte, dann sind es die Kräfte, die Lemuria zum Untergang gebraucht haben, durch die Feuerkatastrophe, also das heißt durch Missbrauch der Astralkräfte letztlich, die Atlantis zum Untergang gebracht haben, durch den Missbrauch der Ätherkräfte und die unsere Zeit der Kulturepochen zum Untergang bringen wird durch den Missbrauch der physischen Kräfte. Also alles das, was wir mit Mineralischen tun können, was wir durch die Technik namentlich tun können und so weiter. Also da wirken dann eben schon die Asuras stark drinnen. Also gerade dort, wo es dann ins Technisch-Mineralische hineingeht. Das ist nämlich nicht nur mehr der Ahriman, da steckt dann schon mehr dahinter. Ich meine, er macht sich beide natürlich zu Gehilfen, das schon, und daher kann man oft die asurischen Impulse dort sehen, wo Luzifer und Ahriman sehr eng miteinander verbunden sind. Man sieht einfach, was ist es jetzt, ist luziferisch, ist ahrimanisch, man kann es fast nicht mehr unterscheiden, weil beides drinnen ist. Dann stecken meistens schon die Asuras dahinter. Ja, dort stehen wir heute. Aber indem wir uns heute dessen bewusst werden können, heißt das, dass wir auch die Möglichkeit haben, damit fertig zu werden. Also man kann sogar sagen, diese Kräfte erheben sich in dem Maße, gerade dadurch, weil jetzt die Zeit reif ist, diese Kräfte zu entwickeln und jetzt die Möglichkeit besteht. Für den Menschen, der es will. Und der Anfang ist einmal dem bewusst ins Auge zu schauen, sozusagen. Damit fängt es einmal schon an. Und da ist in Wahrheit noch ein sehr starkes Umdenken notwendig, weil die meisten, die in der geistigen Schulung anstreben wollen, da gleich hinauf. Und das ist eigentlich heute nicht mehr Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, es ist sehr wohl möglich, aber dann kommen wir ins falsche Gebiet hinein. Dann sind wir genau dort, was die Herrschaften von unten wollen. Mit Hilfe des Luzifer, der macht das schöne Bild dazu, dass wir uns wohlfühlen oben, aber in Wahrheit füttern wir dann die Kräfte unten. Und das ist auch eine der großen Gefahren jetzt wieder. Also das heißt, neben dem Materialismus auf der einen Seite ist eine große und nicht zu unterschätzende Gefahr diese falsche Esoterik, die einen falschen Weg geht, die eben diesen luziferischen Weg letztlich geht. Hinter dem aber die anderen stecken, die das mit impulsieren. Und das heißt, wir haben es dann nicht nur mit dem Luzifer zu tun, der gibt nur die schöne, die angenehme Seite dazu. Aber dahinter stecken ganz knallharte andere Kräfte. Also, weil dann haben wir genau dieses Auseinanderziehen. Nicht? Weil statt verbinden das beide, zieht es auseinander. Das technisch-materialistische zieht nach unten, das luziferische zieht nach oben mit einem Raketenstoß von da unten auch noch irgendwo und dann zerreißt das Ganze. Und das heißt, Kain und Abel werden völlig getrennt. Das heißt, irdischer Mensch und Sphärenmensch, höherer Mensch werden vollkommen getrennt voneinander. Das heißt, Fleisch vom Knochen getrennt oder Leib vom Geist getrennt, in Wahrheit. Das steckt hinter dem neuen Meisterwort dahinter, das der Hieram eben überliefert bekommen hat durch den Kain im Erdmittelpunkt. Und da geht es also um die Aufgabe, eigentlich das zu überwinden. Und das ist eine Aufgabe jetzt einmal, sage ich, bis zum Ende der ganzen Kulturepochen. Aber jetzt beginnend. Ja, in diesem Sinne für heute. Ich denke, wir werden das nächste Mal in 14 Tagen bei der Generalversammlung anschließend nochmal so einen Gesamtüberblick über diese Thematik machen können. Irgendwas Neues möchte ich dann nicht mehr dazu anreißen, das hat keinen Sinn, aber so noch ein bisschen abrunden die ganze Geschichte. Danke.
Danke.